Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Anja Reinhardt. Ein Mann zwischen zwei Welten. Die eine ist hedonistisch lustvoll, die andere vernunftbetont und kühl. Mit Richard Wagners Tannhäuser wurden die Bayreuther Festspiele gestern eröffnet. Wir berichten gleich über die Neuinszenierung von Tobias Kratzer. Außerdem erinnern wir an den Pädagogen Jesper Juhl, der im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Juhl war ein großer Verfechter einer Kindererziehung der Gleichwürdigkeit. Ein Begriff, der in der Politik von Donald Trump eher weniger Bedeutung hat. Ein Gespräch zur Ideologie der weißen Vorherrschaft, die er bedient, der White Supremacy gleich. Außerdem schauen wir noch auf den Impressionismus in Kanada. Zuerst aber nach Bayreuth, wo es im Vorfeld der Festspiele natürlich wieder jede Menge Aufregung gab. Zum Beispiel um den russischen Dirigenten Valeri Gergiev, der den Tannhäuser gestern dirigierte, bei den Proben allerdings oft fehlte. Gergiev ist außerdem eng mit Wladimir Putin befreundet und verteidigt dessen Politik. Er war nicht der einzige prominente Putin-Vertraute, der gestern anwesend war. Altkanzler Gerhard Schröder wollte sich die Neuinszenierung von Tobias Kratzer ebenfalls nicht entgehen lassen. Kanzlerin Merkel ist ohnehin Stammgast. Ob so viel Politik dem Festival gut tut, das ist eine Frage, die wohl unterschiedliche Antworten findet. Der Tannhäuser, 1845 uraufgeführt, gehört zu den frühen Opern Richard Wagners, der damals in Dresden lebte und von Revolution träumte. Was sich Regisseur Tobias Kratzer zum Tannhäuser hat einfallen lassen, das weiß Christoph Schmitz.
Ganz unrussisch fing Valeri Gergiev im Graben an. Wie aus dem Nichts stieg die Melodie des Pilgerchors herauf, um die Klänge dann in warmen Farben aufblühen zu lassen. Auf dem Gasevorhang der Bühne sehen wir einen Film, die prächtige Wartburg inmitten der herrlichen Waldlandschaft von Thüringen. Die Kamera fliegt über die Berge hinweg, entdeckt eine Straße, einen altmodischen Kleinbus. Der Kleinbus erscheint real auf der Bühne, darin eine vergnügte Kleinkunsttruppe. Ein Zwerg wie Oskar Mazzerath in Matrosenoutfit plus Trommel, eine schrille Drag Queen, Tannhäuser in Clownskostüm und Venus als blonder Vamp. Bei Burger King klauen sie das Essen, stehlen Benzin, plakatieren das Land mit anarchistischen Parolen. Frei im Wollen, frei im Tun, frei im Genießen. Ein Wagner-Zitat aus dessen Revolutionsschrift von 1849. Aber als Venus kaltblütig einen Wachmann zu Tode fährt, will Tannhäuser aussteigen. Und hier kommt der erste Star des Abends ins Spiel, die Venus der Jelena Schitkova. Raumgreifend ist ihre Stimme, strahlend und dunkel zugleich, sicher geführt, biegsam und fest. Mit vielen Überraschungen treiben Regisseur Tobias Kratzer und sein Team die Geschichte in ungewohnte Richtungen voran. Tannhäuser kehrt nicht zur Wartburg zurück, sondern ins Bayreuther Festspielhaus von heute, zu seinen ehemaligen Sängerkollegen. Die nehmen den Abtrünnigen kumpelhaft in ihren Künstlerkreis wieder auf, obwohl Tannhäuser seine frühere Freundin und Kollegin Elisabeth hatte sitzen lassen. Doch zusammen beginnen sie jetzt im Festspielhaus Richard Wagners Oper Tannhäuser aufzuführen. In einem verstaubten Ausstattungstheater mit mittelalterlichem Kronleuchter und Säulengalerien ganz im Biedermeier früherer Wolfgang-Wagner-Zeiten. Mit Live-Aufnahmen folgt die Kamera den Sängern durch die Räume hinter der Bühne, was auf einer Leinwand oberhalb der Bühne fürs Publikum in Schwarz-Weiß projiziert wird. Und hier kommt der zweite Star ins Spiel, die Elisabeth der Liese Davidson. Eine Trompete in allen Lagen ist ihre Stimme, homogen und immer mit einem Glutkern versehen. Sie müsste allerdings noch das leise Singen lernen. Zum Sängerwettbewerb haben sich mittlerweile auch Venus, Oscar und die Drag Queen illegal ins Festspielhaus geschlichen. So treffen hier Kleinkunst und Großkunst aufeinander, Trash und elaborierte Kultur, E- und U-Musik, Anarchie und etablierte Institutionen. Genau diesen Konflikt will Regisseur Tobias Kratzer erzählen, aus dem Geist des Revolutionärs Richard Wagner. Wie auch Tannhäuser ein halber Revolutionär ist, hin und her gerissen zwischen der radikalen Freiheit der Venuswelt und der Wartburgwelt aus Tradition, Verantwortung und Verbindlichkeit. Mit vielen guten Ideen, Witz, Klamauk und zutiefst melancholischen und rührenden Momenten fantasiert Kratzer seine Geschichte. Er nimmt dafür aber manche Ungereimtheiten in Kauf, sogar Fehler. Auch dem Dirigenten Valeri Gergiev gelingt vieles nicht mehr. Wenn es kompliziert wird, gerät manches aus den Fugen. Und die Inszenierung von Tobias Kratzer ist zwar anspielungsreich. Der Plastikhase auf dem Autodach erinnert an das Hasenmotiv in Christoph Schlingensiefs Parsifal-Inszenierung in Bayreuth und die Trash- und Videoästhetik an die Arbeiten von Frank Castorf. Doch bei allem Zeichenaufwand konstruiert die Regie einen Konflikt, den es gar nicht so recht gibt. Die realen Probleme wie politische, soziale und klimatische Verwerfungen auf globaler Ebene rührt Kratzer nicht an. Dieser Tannhäuser wirkt letztlich wie eine Spiegelfechterei, aber mit Unterhaltungswert.
Christoph Schmitz berichtete aus Bayreuth über die Eröffnung der Festspiele mit Wagners Tannhäuser. Dass Bayreuth bei aller Liebe zur Kunst bisweilen mehr als konservativ ist, das konnte man gestern an den Reaktionen nach dem Auftritt des schwarzen Travestiekünstlers Le Gâteau Chocolat sehen, der kräftig ausgebuht wurde, obwohl er im Tannhäuser keine Gesangs- oder Sprechrolle hatte. Konservativ war lange auch das Erziehungsideal in Deutschland. Johanna Haras Ratgeber, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, fand sich bis in die 70er Jahre bei fast allen frischgebackenen Eltern, obwohl es durchdrungen war von der nationalsozialistischen Ideologie. Der dänische Pädagoge Jesper Juhl hat mit diesem Erziehungsideal grundlegend aufgeräumt. Gleichberechtigung, Augenhöhe, keine Strafen. Sein Konzept war erfrischend antiautoritär. Gestern ist Jesper Juhl im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Kinderbuchautorin Kirsten Fuchs hat zusammen mit Jesper Juhl in der Süddeutschen Zeitung Erziehungsfragen beantwortet. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob sie mit seinen Tipps auch etwas anfangen konnte.
Ja, also sie waren mir manchmal ein bisschen zu konfliktscheu. Also sehr alles friedlich. Da kam ich mir manchmal ein bisschen robust davor mit meinen Tipps, sage ich mal.
Aber Tatsache ist natürlich schon, dass Jesper Juhl die Idee von Erziehung mit seinen Büchern eigentlich auf den Kopf gestellt hat. Also lange Zeit wurde ja in Deutschland noch eine Pädagogik, die in Teilen noch aus dem Nationalsozialismus herrührte, propagiert. Und Juhl hat dagegen für eine Erziehung der Gleichwürdigkeit plädiert. Wie wichtig schätzen Sie seinen Einfluss ein?
Ja, das ist natürlich enorm, dass es überhaupt einen großen Namen gab, der wirklich stark wahrgenommen wurde, der mal das Gegenteil gesagt hat. Also wenn man lange gesagt hat, wenn man die stillhält, dann sind das liebe Kinder, und jemand anders, der gesagt hat, aber das sind ja Menschen, die dann auch mal Erwachsene sind und wir kriegen sie ja nicht mündig, indem wir sie einfach immer nur stillhalten. Das ist halt super, dass es überhaupt ein Gegenkonzept gibt. Und ich glaube, da hat Jesper Juhl ganz klar gesagt, das sind ja Menschen und die müssen ja irgendwie lernen, in der Welt klarzukommen mit sich und mit anderen.
Das war ja auch eine Pädagogik, die sich in der Sprache niedergeschlagen hat. Also Bonuseltern zum Beispiel ist so ein Wort, das man von Jesper Juhl kennt, statt Stiefmutter oder Stiefvater, autonome Kinder, Gleichwürdigkeit. Ihr Beruf ist ja eben auch die Sprache. Können Sie mit den Begriffen auch etwas anfangen?
Das ist ja eh gerade ein großes Thema, finde ich, auch bei dem Rechtsruck, dass man irgendwie aufpassen muss, welche Wörter man benutzt, damit man nicht irgendwie sich dran gewöhnt und das dann über die Sprache auch ins Verhalten eindringt und man da so abstumpft. Also das ist total gut, wenn da jemand sensibel für ist. Versuche ich auch bei den Texten natürlich immer darauf zu achten, dass man nicht Begriffe benutzt, wo man denkt so, ah, das ist schon wieder einfach eine Gewohnheit, weil wir das so lange so gesagt haben, Rabeneltern, solche Dinge. Aber das müssen wir ja nicht so verwenden. Und eben brav, dass man nicht mehr so auf brav immer guckt.
Wenn wir über den Aspekt brav sprechen, dann ist das vielleicht auch nicht uninteressant, da mal auf die Kinderliteratur zu gucken. Ist es denn so, also Astrid Lindgren war sicherlich doch noch eine Autorin, die relativ alleine dastand mit ihren teilweise doch recht struppigen Charakteren. Ist das etwas, was heute viel mehr möglich ist, dass man eben Kinder auch in der Kinderliteratur ganz anders beschreibt?
Na, schreiben kann man das alles. Dann ist immer noch die Frage, ob es einen Verlag gibt, der sagt, das machen wir oder das ist uns zu ungewöhnlich, das ist die erste Hürde. Also ich erlebe das manchmal bei Schullesungen, dass auch wirklich da Klassen sitzen und ich merke, hier zeigt sich gerade niemand, was sie denken, was sie fühlen. Und die Lehrer dann aber auch sagen, wieso haben sie so ungewöhnliche Figuren, so sind doch Mädchen gar nicht. Und dann muss ich mit den Lehrern diskutieren. erlebst. Also ich erlebe sowohl mit der Mädchenmeute als auch mit dem Miesepups. Das eine ist Kindergartenalter, das andere ist so ab 12, 13 das Jugendbuch. Das bei Lesungen die Erzieher oder Lehrer, Lehrerinnen, Erzieherinnen, während die Kinder noch da sind und Jugendlichen so eingreifen und die so deckeln, das ist mir irgendwie immer super unangenehm. Ich sage so, das ist doch prima, wenn die mitmachen, wenn die lebhaft sind. Ich komme schon klar, ich will die ja auch erleben. Aber das ist aus dem Schulkontext, sollen die einfach da sitzen und still sein. Fröhlich sein ist vielleicht gar nicht so schlimm.
Das hätte Jesper Juhl auch gesagt. Über den dänischen Pädagogen habe ich mit Kirsten Fuchs gesprochen. Autorin von unter anderem Der Miesepups oder Mädchenmeute. Jesper Juhl ist gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Wir haben in dieser Woche schon einmal über Donald Trumps rassistische Äußerungen demokratischen Abgeordneten gegenüber gesprochen. Neu ist diese Haltung des US-Präsidenten nicht. Sein Wahlkampf war geprägt davon, alle Mexikaner grundsätzlich als kriminell einzustufen, der schwarzen Bevölkerung vorzuwerfen, sie respektiere, Zitat, unsere großartigen Polizisten nicht. Und andererseits distanzierte er sich nicht klar von Rechtsextremen wie denen, die in Charlottesville vor 2 Jahren aufmarschierten. Donald Trump bedient die Ideologie der White Supremacy, der weißen Vorherrschaft. Darüber habe ich mit dem Amerika-Historiker Simon Wendt gesprochen, der sich mit der Geschichte des Rassismus in den USA beschäftigt hat. Meine erste Frage: Inwiefern bedient Donald Trump denn diese Ideologie?
Auf jeden Fall, denn White Supremacy ist ja ein Konzept, das erstmals um 1900 herum entstand und ist letztendlich politisierter Rassismus. Das heißt, es geht hier vor allem darum, die politische Macht und den politischen Einfluss von Minoritäten zu verhindern. Und das ist genau, was Donald Trump versucht zu tun.
Woher kommt dieser Begriff eigentlich, der White Supremacy? Also Rassenideologie, die gab es ja in Europa auch schon, aber das ist ja doch nochmal ein bisschen spezifischer hier, die White Supremacy.
Das ist richtig. Rassismus natürlich gibt es schon lange. Letztendlich gehen die Wurzeln ins 16. Jahrhundert zurück. Und es war genau die Aufklärung, die interessanterweise zu rassistischen Ideologien führte, nämlich aufgrund der Tatsache, dass es hier erstmals um Menschenrechte ging. Und wenn also alle Menschen gleich sind, muss man natürlich Erklärungen finden, warum es doch Hierarchien gibt, wie zum Beispiel die Sklaverei. Aber der Begriff White Supremacy entstand tatsächlich erst nach dem Bürgerkrieg. Das heißt also nach der Sklavenbefreiung und nach der sogenannten Reconstruction, also der Wiederaufbauphase nach dem Bürgerkrieg. Und während dieser Phase bekamen speziell Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner neue Rechte zugesprochen, das Wahlrecht zum Beispiel. Und es war tatsächlich danach, nach dieser Phase im späten 19. Jahrhundert, dass der Begriff White Supremacy erstmals verwendet wurde und vor allem oft verwendet wurde.
Weil die Weißen Angst hatten, dass sie ihre Vorherrschaft verlieren, musste man das sozusagen dann in Worte fassen?
Richtig, es ging darum, dass viele weiße Amerikanerinnen und Amerikaner fürchteten, ihre Vorherrschaft zu verlieren. Und deswegen wurde der Begriff weiße Vorherrschaft, White Supremacy, praktisch zum Motto, um die politische Macht und den politischen Einfluss nicht nur von Afroamerikanern, sondern auch von Einwanderern zu beschneiden.
Kommen wir nochmal auf Donald Trump zurück, Simon Wendt. Denn Donald Trump hat zum Beispiel damals, als Barack Obama für das Amt des amerikanischen Präsidenten im Wahlkampf war, hat Donald Trump damals schon Barack Obama eigentlich die Möglichkeit überhaupt abgesprochen, Präsident zu werden, weil er das Gerücht auch mitbedient hat, dass Obama gar nicht in den USA geboren wurde. Inwiefern spielt das auch in diese White Supremacy-Ideologie hinein?
Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Faktor, weil es hier natürlich um Nationalismus geht. Ein weiterer Begriff, der jetzt immer wieder verwendet wird, ist White Nationalism. Nationalismus, der sich speziell auf die Vorherrschaft der weißen Amerikaner konzentriert. Und Donald Trump bedient genau diesen weißen Nationalismus. Es geht also darum, ein Us versus Them zu entwerfen, eine Kategorie, in der es heißt, alle Menschen, die nicht weiß sind, gehören eigentlich nicht zur Nation dazu.
Ich kann mich erinnern, dass es in den 60er Jahren unter Bobby Kennedy doch eine große Kampagne gab, die versucht hat, das war ja auch schon nach der Bürgerrechtsbewegung oder mitten in der Bürgerrechtsbewegung, die versucht hat, Schwarze und Weiße anzunähern. Ist davon überhaupt nichts übrig geblieben?
Nun ja, man kann sich ja auch fragen, inwiefern diese Annäherung tatsächlich damals auch stattgefunden hat. Grundsätzlich würde ich argumentieren, dass die Bürgerrechtsbewegung mitverantwortlich war für die extreme Polarisierung, die wir heutzutage sehen. Nämlich aufgrund der Tatsache, dass Minderheiten natürlich mehr Rechte und mehr Einfluss zugesprochen wurde. Und viele weiße Menschen, damals wie heute, damit nicht einverstanden sind und glauben, dass ihre eigenen Rechte und ihre eigenen Privilegien dadurch beschnitten werden.
Also passiert im Grunde genommen genau das Gleiche nochmal wie nach dem Ende der Sklaverei? Also der Mechanismus?
Ja, also tatsächlich würde ich Parallelen ziehen wollen zwischen der Jahrhundertwende, also 1900, und dem Übergang vom 20. zum 21. Jahrhundert. Denn in beiden Phasen hatten wir zum einen mehr Rechte und mehr Einfluss von Afroamerikanern und anderen Minderheiten in den USA. Gleichzeitig hatten wir auch eine große Einwanderungswelle. Es geht also darum, dass sowohl um 1900 als auch um 2000 eine Faktenlage entstanden ist, in der nicht nur Minderheiten größeren Einfluss hatten, sondern auch ein großer Einfluss von Einwanderern zu spüren ist in den USA. Damals, um 1900, waren es Menschen aus Osteuropa und Südeuropa, heutzutage speziell aus Lateinamerika. Und das tatsächlich macht vielen weißen Amerikanern Angst. Sie glauben nicht nur, dass ihnen Jobs weggenommen werden, sondern dass die weiße amerikanische Kultur dadurch zurückgedrängt wird.
Der amerikanische Künstler Arthur Jaffer, ein schwarzer Künstler, der hat gesagt, es ginge nicht darum, das Schwarzsein abzuschaffen, sondern das Weißsein abzuschaffen, weil Weiß immer gleich bedeuten würde, dass man nicht schwarz sei. Also das Weißsein beruht eigentlich auf der Abwesenheit von irgendetwas. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Argumentation, die man speziell unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern heutzutage sehr oft hört. Es geht nämlich darum, dass Weißsein immer die Norm war. Das letztendlich ist, was Donald Trump versucht, hier mit seiner Basis und seinen Wählern zum großen Motto zu machen. Und es ist gefährlich insofern, weil natürlich die Idee der multikulturellen Gesellschaft dadurch vollkommen zurückgedrängt wird.
Sagt der Amerika-Historiker Simon Wendt über die Ideologie der White Supremacy in den USA. French Supremacy, eine französische Vorherrschaft, die gibt es ohne Zweifel bei den Impressionisten. Sowohl in der Literatur als auch in der Musik und natürlich in der Malerei. Eine Ausstellung in der Kunsthalle München zeigt zurzeit, dass auch in Kanada impressionistisch gemalt wurde. Kanada und der Impressionismus heißt folgerichtig die Schau. Christian Gampert hat sie gesehen.
Die Landschaftsmalerei spielt für die nationale Identität Kanadas etwa eine so große Rolle wie die Bilder Caspar David Friedrichs für die Deutschen. Aber wenn man am Ende der Ausstellung die blau-violett schimmernden, schweren Schneelandschaften aus den 1920er Jahren oder später sieht, ist nur noch sehr indirekt konstruierbar, dass diese Maler vom Impressionismus beeinflusst sind, den man doch eher mit hingetupften Sommernachmittagen in Verbindung bringt. Und doch ist es so. Um 1880 kam eine ganze Reihe junger kanadischer Künstler zum Studium nach Frankreich. Und obwohl die Kanadier an der École des Beaux-Arts studierten, wurden sie zwangsläufig mit jenen französischen Künstlern bekannt, die gegen den Salon opponierten, im Freien malten, das Atmosphärische betonten und dem Malerischen einen Eigenwert jenseits der bloßen Abbildung zugestanden. Die ersten Werke der Münchner Ausstellung wirken denn auch wie begabte Reprisen von Monet und Manet, leuchtende Mohnblumenfelder oder trübe Pappeln am Fluss, der Wald von Fontainebleau, Lichtspiegelungen auf der Seine, der schummrig beleuchtete Quai des Grands Augustins mit den Bouquinisten. All das hielt man bisher eher nicht für kanadisch, aber William Blair Bruce, der Maler der Mohnfelder, gründete zusammen mit anderen Nordamerikanern 1887 eine Künstlerkolonie in Giverny, genau dort, wo auch Claude Monet damals lebte. Bruces Sujets waren Flussläufe, Heuernten, Straßenzüge und Landschaften. Er blieb 35 Jahre in Frankreich und starb dort. William Brimner dagegen, der ein einzigartig düsteres Waldstück bei Fontainebleau gemalt hatte, kehrte schon 1886 nach Kanada zurück und wurde ein einflussreicher akademischer Lehrer, der die impressionistische Malerei nun in seiner Heimat etablierte. Die Werke dieses frühen kanadischen Impressionismus waren bisher weitgehend unbekannt, sagt Kuratorin Nerina Santorius.
Der ist in deutschen Sammlungen so gut wie nicht vertreten, sondern vor allen Dingen eben in kanadischen Museen und aber auch sehr viel in Privatsammlungen, was dazu führt, dass auch die Kanadier die Werke gar nicht kennen und das nicht nur für uns eine Neuentdeckung ist, sondern auch für die Kanadier selbst.
In dieser ersten Generation gibt es großartige Bilder, etwa von James Wilson Maurice, der die Pariser Boulevards und Quais schimmern lässt. Das ist nicht schlechter als viele Franzosen und der weitaus stärkste Teil der Ausstellung. Helen McNichol, ja, es waren Frauen unter diesen Kanadiern, zeigt, wie Renoir flirrende Nachmittage auf dem Land mit Sonnenschirmen und Sommerhüten, Henri Beau bedient das klassische Motiv des Picnics sur l'herbe und Maurice Cullen malt nicht nur Sonnenuntergänge an der Seine, sondern auch einen winterlichen Fluss in der Provinz, in dem bläuliche Eisbrocken sich langsam ins Rötliche auflösen. Das nimmt schon ein Motiv vorweg, das später in Kanada eine Rolle spielen wird, der Schnee und das Eis in überwältigend leerer Landschaft. Vorher gibt es leider noch eine Reihe süßlicher Porträts, brave lesende Kinder, auf dem Sofa hingegossene Ehefrauen mit Strickzeug. Aber die wieder in Kanada lebenden Maler adaptierten um 1910 herum nun die impressionistischen Techniken auf die kalten, schneeigen Winterlandschaften ihrer Heimat. Da können die langen Schatten auch schon mal blau und rosa sein.
Wenn es darum geht, eine kanadische Kunst zu etablieren, wie kann die denn aussehen? Da spielt die Landschaft einfach eine ganz große Rolle. Diese nordische Geografie und auch das Klima, es ist ein Land, wo die Hälfte des Jahres Schnee liegt.
Um 1920 herum mythisiert die Künstlervereinigung Group of Seven die kanadische Landschaft dann zu einer schweren, rauen, felsigen oder bewaldeten Wildnis, obgleich in Wahrheit die Industrialisierung voranschreitet. Das ist ziemlich fragwürdig und auch malerisch schwächer als das, was die erste Generation impressionismusbegeisterter Kanadier lange vorher in Frankreich geleistet hatte. Deren wiederentdeckte Strandszenen und Mohnfelder hier in München nun sehen zu können, ist ein Glück.
Christian Gampert über die Ausstellung Kanada und der Impressionismus in der Kunsthalle München. Und in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn gehen wir von Kanada wieder zurück nach Frankreich. Da ist die Hitze in Paris nicht nur für die Bewohner ein Problem.
Genau, der Architekt, der den Wiederaufbau von Notre-Dame nach dem Feuer im April leitet, der befürchtet, dass durch die aktuelle Hitze die Gewölbe einbrechen könnten. Eigentlich ist Notre-Dame zurzeit stabil, aber der Architekt sorgt sich trotzdem um die Steinwände. Das Problem ist eine Kombination aus Wasser und Hitze. Während der Löscharbeiten im April wurden die Wände ja mit Wasser besprüht und dieses Wasser trocknet jetzt durch die Hitze schneller als erwartet. Der Architekt befürchtet, dass die Kristalle darin den Mörtel oder die Steine angreifen könnten. 1 Million Märchenbücher will die Stiftung Lesen zusammen mit Amazon zum Weltkindertag im September verschenken. Wir hatten gestern schon darüber berichtet. Die Bücher sollen bei Thalia und Hugendubel ausgegeben werden. Kritik an der Aktion kommt vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis hatte gestern hier in Kultur heute gesagt, die Stiftung Lesen mache sich zum Steigbügelhalter für Amazon. Das Unternehmen wolle Verlage und Buchhändler vom Markt drängen. Der Geschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg Maas, sagte uns dazu heute, man habe von Anfang an darauf gedrängt, den stationären Buchhandel bei der Aktion zu beteiligen.
Da laufen die Gespräche noch, das ist alles noch gar nicht abgeschlossen. Im Moment, sozusagen während wir sprechen, spricht eben Amazon, ich glaube, mit ganz vielen kleinen Buchhandlungen, um genau dieses auszuwägen. Das war auch von vornherein so geplant. Also das, worauf sich ja im Grunde genommen die Aufregung stürzt, ist ja im Grunde genommen nur die Ankündigung dieser Märchenbuch-Verschenkaktion. Aber die gesamten Details, die sind ja gerade noch in der Mache. Also insofern verstehe ich auch ein Stück weit die Aufregung nicht.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist auch im Stifterrat der Stiftung Lesen vertreten. Laut Skipis überdenke man diese Mitgliedschaft jetzt aber. Wir fänden das bedauerlich, erwidert Maas darauf, aber...
Man muss einfach auch, glaube ich, anerkennen, uns geht es darum, Menschen, die keinen Zugang zum Lesen haben in Deutschland, die auf ganz innovative und ganz neue Wege eben mit dem Lesen vertraut zu machen und Anregungen zu bieten. Natürlich hat der Börsenverein eben auch ein primäres Interesse als Verband gegenüber seinen Mitgliedern. Und da gibt es Schnittmengen. Und zugegebenermaßen, wenn die Schnittmengen zu klein werden aus jeder Sicht, dann muss man dann eben auch überlegen, ob man dann noch zusammenpasst und ob das noch funktioniert.
Das waren die Kulturmeldungen mit Anna Kohn. In den Informationen am Abend ist die Hitze nochmal Thema. Damit geht Kultur heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.